Ist es nicht etwas Wunderbares, dass man bei Gott, obwohl er uns kennt, ja immer wieder auch eine Chance hat des Neuanfangs? Denk so an den Petrus, der ja den Herrn Jesus verleugnet hat, sogar unter Fluchen. Verflucht sei ich, wenn ich diesen kenne. Und dass der Herr Jesus dann doch zu ihm gekommen ist und ihn nochmal eine Chance gegeben hat und auch gefragt hat, hast du mich lieb? Es war dann auch die ausgestreckte Hand, selbst beim Judas. Als Judas ja den Herrn Jesus verraten hat mit einem Kuss, da sagte der Herr Jesus, Freund, mit einem Kuss verrätst du mich. Und wenn Jesus sagt Freund, dann meint er nicht Freundchen, sondern Freund. Also auch da, Jesus ist derjenige, der wirklich sucht, um zu erretten, was verloren ist. Und das ist auf der einen Seite bei denen, die ihn noch nicht kennen, streckt er seine Hand aus. Und bei denen auch, die ihn kennen, die aber dann sich von ihm entfernt haben, streckt er seine Hand auch aus. Wollen wir noch einmal um Gottes Hilfe bitten, beim Hören dessen, was wir heute aus dem Wort Gottes ja lesen und auch verstehen wollen. Und stehen dazu noch einmal auf. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass wir in einer Zeit leben dürfen, wo dein Wort so offen zugänglich ist. Dass wir nicht abhängig sind von irgendwelchen Gelehrten, sondern dass wir dein Wort selbst auf unserem Schoß haben dürfen und dass wir darin lesen können. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns heute ja ermutigst, ermahnst, herausforderst und einen Schritt weiterführst im Glaubensleben oder vielleicht auch zu dir selbst hin. Herr, erbarm du dich über uns. Wenn du nicht sprichst, dann ist alles tot. Deshalb bitten wir dich, rede du. Amen. Wir sind ja im Kolosserbrief. Wir wollen durch den Kolosserbrief predigen, also hier von vorne. Und wer eine Bibel haben möchte, links und rechts am Ausgang sind noch Bibeln. Es ist nicht verkehrt, wenn man nachschaut. In unserem Land gibt es ja eine hitzige Debatte, und zwar über Sinn und Form von Zuwanderung nach Deutschland. Immer lauter wird gefordert, auf der einen Seite, wie wichtig die Integration ist und wer ein wertvoller Ausländer ist und wer eben nicht so wertvoll ist. Dabei ist der wirtschaftliche Aspekt der Hauptmaßstab. Das heißt also, was kann derjenige bringen für unser Land? Verfolgte Christen zum Beispiel, die aus dem Irak kamen mussten, die mussten lange warten, bis sie aufgenommen wurden. Wirtschaftlich wird heute sehr viel bewertet. Zum Beispiel, wenn eine Frau schwanger ist, wird ihr angeraten, eine vorgeburtliche Untersuchung durchzuführen. Stellt sich dann bei der Untersuchung heraus, dass ihr Kind behindert ist, so wird ihr die Möglichkeit in Aussicht gestellt, das Kind abtreiben zu lassen. Wirtschaftlich ist ein behindertes Kind ein Verlustgeschäft. Es wird auch immer wieder mal darüber debattiert, ob man aktive Sterbehilfe auch in Deutschland, wie es zum Beispiel in Holland üblich ist, erlauben soll. Sicherlich ist auch bei diesem Gedanken, auch wenn es niemand laut ausspricht, der wirtschaftliche Gedanke dabei. Ich möchte nicht wissen, wie viele alte Menschen, die von ihren Angehörigen immer mehr als Last angesehen werden, dann diesen Schritt aus Verzweiflung tun, dass sie dann sagen, ja, also ich möchte auch aktiv aus diesem Leben treten. Wirtschaftlich ist es für das Land natürlich positiv. Weniger Rente zahlen. Die Wirtschaft, der Gott dieser Welt, wird noch so manches Todesopfer fordern. Es wird immer wieder auch die Frage gestellt, was bringt es? Welchen Nutzen hat dein und mein Leben? Und man denkt daran an Produktivität. Diese Gedanken haben mich mitbewegt, als ich jetzt diesen Abschnitt lese, den ich gerne mit euch auch bedenken möchte. Und zwar steht der in Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 21 bis 23. Das ist kein langer Text. Das ist auf Seite 1236 in unseren Gemeindebibeln. Da heißt es: Auch euch, so schreibt hier der Apostel Paulus, auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. In dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Das Erste, was mir bei diesem Abschnitt in den Sinn gekommen ist, das möchte ich euch auch weitergeben. Ich dachte, Martin, Hand aufs Herz, was kann ich Gott bringen? Vers 21. Sind wir wirklich für Gott so attraktiv? Kann ich irgendwo punkten? Was denken wir denn bei den Worten entfremdet, feindlich gesinnt, böses Handeln? Diese Aussprüche sollen das Verhältnis der Kolosser in Bezug auf Gott beschreiben. Dabei sind diese ein Beispiel für jeden Menschen, der noch ohne Gott lebt. Das heißt, der sich noch nicht zu Christus bekehrt hat. Was würden wir, was würdest du mit einem Menschen tun, der ganz anders ist als du? Der deine Wert- und Moralvorstellungen nicht teilt, der sogar dir gegenüber feindliche Gedanken hegt und böse Taten ausführt. Vers 21. Lass mal diese Gedanken in deine Nähe. Was würdest du tun? Naja, ignorieren wird vielleicht nicht einfach so gehen, weil seine bösen Anschläge bringen ihn ja immer wieder in dein Gedächtnis. Welche Gefühle würden dann in dir hochsteigen? Vielleicht hast du sogar jemand, den du somit beschreiben könntest. Na, der ist mir feindlich gesinnt. Ja, wenn der mir was sozusagen ans Leder flicken könnte, der würde es tun. Ablehnend, feindlich, so gegenüber Gott eingestellt. Das ist der Blick Gottes, der unsere Herzen und unsere Sinne erforscht. Bevor wir uns bekehrt haben, ist dieses Urteil Gottes über unser Leben. Wenn du dich nicht zu Christus hingewandt hast, bist du noch ein frommer Feind. Du bist vielleicht hier in der Gemeinde, singst vielleicht sogar die Lieder mit, aber in deinem Herzen bist du noch feindlich Gott gegenüber eingestellt. Auch wenn du es vielleicht gar nicht so wahrhaben willst, wenn du das auch nicht so empfindest, Gott sieht es so. Für ihn ist es klar, wer ihn nicht als Schöpfer anerkennt, von ihm nicht sein gottloses Leben durch Jesus vergeben lässt und sein Leben nicht Gott anvertraut, der ist ein Rebell. Ein frommer Rebell kann es sein, aber immer noch ein Rebell. Was nimmt sich der Mensch heraus, wenn Gott zu ihm ruft, komm zu meinem Sohn, schenke meinem Sohn dein Leben, dass dieses Geschöpf sagt, nein, jetzt noch nicht. Was nimmt sich der Mensch heraus? Ist es nicht eine Majestätsbeleidigung? Gott gibt ein Geschenk und wir sagen nein. Da können wir uns vielleicht innerlich aufbäumen und sagen, na so scharf darf man das gar nicht sagen. Ich möchte dieses Wort Gottes nicht die Spitze nehmen. Ich möchte jetzt über diese Spitze nicht einen Wattebausch darüber setzen und sagen, naja, so schlimm ist es nicht. Schaut euch selbst diese Stelle an. Wir Menschen sind oft, allzu oft, viel zu freundlich und haben ein einseitiges Bild gegenüber uns selbst. Ein Bild, mit dem wir uns betrügen. Gottes Wahrheit muss in unser Leben hineinleuchten, damit wir die Wahrheit erkennen. Noch einmal, was würdest du tun, wenn du einem Menschen begegnest, der feindlich über dich denkt und böse Taten gegen dich ausheckt? Nun, wie ist jetzt Gott? Im Überlegen, wie wir handeln, wie ich handeln würde, ja, da ist mir das wichtig geworden, was denkt Gott? Was will er? Und was hier deutlich wird, ist dies, er will unter allen Umständen Versöhnung. Er will Versöhnung. Also wenn wir das so bedenken, zuerst wird gesagt, entfremdet, feindlich gesinnt, in bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. Hier diese Brücke, die da Gott schlägt zu den Menschen, er sagt, ich will dich. Aus welchen Gründen wollen wir Versöhnung? Bei uns Menschen spielt ja so oft der Wunsch nach Versöhnung mit unseren Gefühlen zusammen. Manche wünschen sich sehr Versöhnung, weil sie einfach die Schwächeren sind und sich diesen Stress der Unversöhnlichkeit ersparen wollen. Irgendwo wollen sie hier mal einen Schlusspunkt setzen, weil sie selbst nicht damit zurechtkommen, weil sie sagen, so kann ich nicht weiterleben, ich brauche das. Verstehen wir? Sie wollen die Versöhnung, weil sie die Schwächeren sind. Und der Stärkere, der ist eben, naja, der lebt so sein Leben. So wird manchmal die Hand gereicht. Und das möchte ich nicht als gering einschätzen, dass wir wenigstens die Versöhnung aus diesem Grund auch anstreben, weil wir nicht mehr damit leben wollen. Vielleicht auch dies, dass wir so deutlich Gottes Wort im Blick haben, der sagt, versöhnt euch. Dass man sagt, gut, ich will Gottes Wort ja Folge leisten. Aber allzu oft ist es auch, weil man selbst sehr darunter leidet. Wie ist es bei Gott? Ist Gott ein Gott, der schwach ist? Benötigt er Versöhnung, dass es ihm besser geht? Ist Gott auf Versöhnung angewiesen? Paulus schreibt einmal im ersten Brief an Timotheus, Kapitel 1, Vers 11, kann man sich gut merken, sind vier Einser, 1. Timotheus 1, Vers 1, 1, 11. Da wird davon berichtet, dass Gott selig oder Gott glückselig ist. Es wird hier beschrieben das Wesen Gottes. Er ist sicherlich heilig, er ist gerecht, Aber er ist grundsätzlich in seinem Herzen glückselig. Das ist Gottes Zustand. Wisst ihr, und es bedeutet, er kann es in seiner Kraft ertragen, wenn andere sich an ihm reiben. Wenn andere mit ihm unversöhnt sind, dann wird dadurch der Himmel für Gott nicht dunkler. Gottes Rücken ist so breit, dass er alles mit Leichtigkeit ertragen kann. Wenn nun Gott uns die Versöhnung anbietet, dann nicht aus einer Schwäche heraus, wie wir manchmal Versöhnung wünschen. Gott will einfach Versöhnung. Und dieser Gedanke der Versöhnung liegt in seinem unergründlichen Willen. Es ist sein Wille. Und da muss ich einfach stehen bleiben. In Römer 11, Vers 34 heißt es, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Wer unter uns könnte aufstehen und könnte sagen, ich habe Gott wirklich erforscht. Ich weiß über Gott alles. Wer hat ihn erkannt? Wer ist sein Ratgeber gewesen? Wir brauchen Gottes Hilfe, dass er vom Himmel aus uns etwas sagt. Aber wir, wenn er nichts sagt, können wir nichts bekommen. Dann werden sogar die Stellen aus der Heiligen Schrift für uns dunkel bleiben, wenn Gott nicht uns hilft. Also wie gesagt, er will die Versöhnung nicht deswegen, weil er nicht länger die Trennung ertragen kann oder weil es seiner Herrlichkeit einen Abbruch machen würde oder weil er irgendwo einen Mangel verspürt. Gott ist und bleibt der glückselige Gott, auch wenn die Welt tobt. Und niemand kann ihm dieses Glück rauben. Gott benötigt grundsätzlich nichts. So schreibt auch der Paulus, also so heißt es auch von Paulus in der Apostelgeschichte. Der Lukas hat es ja geschrieben, aber der Apostel Paulus hat es gesagt. Apostelgeschichte 17, Vers 25. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Nein, nicht Gott ist auf uns angewiesen, damit es ihm besser geht, sondern wir sind auf ihn angewiesen und uns geht es besser. Wisst ihr, wenn ich nun von diesem Gedanken herkomme, wir, und damit meine ich jetzt die bekehrten Christen, die anderen sind es ja noch, wir haben Gott gegenüber feindliche Worte und Taten. Und dann, der zweite Gedanke, dann hat Gott uns grundsätzlich nicht nötig. Wir sind für den glückseligen Gott nicht die Hilfe zu seinem Glück. Und dann der dritte Gedanke, und dann macht Gott tatsächlich durch sein Wort es deutlich, er will Versöhnung mit uns haben. Dann muss ich menschlich sagen, Gott, ich verstehe dich nicht. Gott, du bist so ganz anders als ich. Wenn mir ungeklärte Verhältnisse in keinster Weise belasten, wenn ich trotzdem glücklich bin, wenn ich überhaupt nicht auf den anderen angewiesen bin, ja dann fällt es mir ganz leicht, den anderen links liegen zu lassen. Warum soll ich denn Frieden mit einem Mini-Feind suchen? Ich blicke einfach in eine andere Richtung. Gott, ich verstehe dich nicht, dass du Versöhnung suchst. Und dann kommt mir der andere Gedanke, oh mein himmlischer Vater, vielen Dank dafür, vielen Dank. Was wäre ich ohne dich? Du hast gesucht, aus freiem Willen und freiem Herzen. Ohne dich gäbe es keine Hoffnung. Danke für dieses große Angebot. dass du mich an dein Herz gezogen hast. Danke. Was ist Gott diese Versöhnung wert? Davon wird hier auch gesprochen. Vers 22. Er hat diese Versöhnung hergestellt mit seinem fleischlichen Körper. Ja? Da heißt es hier, und er hat jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches. In der Apostelgeschichte heißt es so, Apostelgeschichte 20, Vers 28, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, und jetzt kommt's, worauf ich hinaus will, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Gott hat sein Fleisch hingegeben und Gott hat sein Blut hingegeben. Gott kam ins Fleisch, der Herr Jesus kam vom Himmel, ja, über Maria in den menschlichen Körper und war hier ganz Mensch. Gott kam ins Fleisch und er hat sein Fleisch hingegeben und sein Blut dafür gegeben. Wie teuer war Gott diese Versöhnung? Wie sind wir doch auch Beschenkte? Und dies, Geschwister, ist ein ganzes Heil. Es ist ein vollkommenes Heil. Vollständig. Christus war es todernst, dass er seine Jünger ja wirklich rettet. Und er hat nichts ausgespart, um dann diese ganze Rettung uns zu geben. Eine ganze Rettung heißt eine Rettung, die allein und ausschließlich auf seine Werke, das heißt auf Christi Werken beruht und nicht auf unser gutes Tun. Hört und lest am besten selbst mit, was Christus durch seinen Opfertod vollbracht hat. Vers 22. In dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Das erste wird hier heilig genannt. Dafür brauchen wir keine Heiligsprechung von einem Papst oder von irgendeinem anderen sterblichen Menschen. Wenn Christus spricht, dann ist gesprochen und dem gilt nichts hinzuzufügen. Heilig heißt, dass man ganz und gar Gott gehört. Der Mensch ist ein spezielles Eigentum Gottes geworden. So wie es im Alten Testament heilige Geräte gab, die ausschließlich nur für den Tempeldienst gab, heilige Priester, die ausschließlich für Gott da waren, so gibt es auch heute heilige Menschen, die Christus erkauft hat, die für Gott leben. Christus hat uns erlöst. Und wenn du zu den Erlösten gehörst, dann bist du ein Heiliger. Ich finde es traurig, wenn sogar Christen sagen, ich bin doch kein Heiliger. Mit diesem Ausspruch verleugnen sie das Werk, das Jesus an ihrem Leben getan hat. Wenn Christus sie geheiligt hat, dann sind sie es. Weiter heißt es hier, tadellos und unverklagbar. Der allerhöchste Richter wird an diesem Leben, das der Jesus erlöst hat, keinen Tadel und keinen Anklagepunkt finden. Warum? Weil Christus sein Fleisch und Blut dargeboten hat, weil er unter großen Schmerzen die Schuld der Menschen bezahlt hat und am Kreuz den Zorn Gottes über diese ganze Gottlosigkeit auch ausgehalten hat. Er konnte zu seinem Vater sagen, es ist vollbracht. und dann war sein Dienst abgeschlossen. Kürzlich ist mir aufgefallen, am Anfang des Dienstes sprach der Vater zum Sohn in der Taufe: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Und am Ende spricht der Sohn zum Vater: Es ist vollbracht. Es ist dem nichts mehr hinzuzusetzen und zuzufügen. Alles bezahlt, da bleibt nichts mehr zurück, dass der Mensch noch irgendwie etwas tun muss. Wer mit Christus verbunden ist, der ist tatsächlich in diesen drei Segnungen. Die Segnung der Heiligkeit, das heißt, derjenige gehört ganz und gar Gott. Und wo Gott ist, da wird auch dieser sein. Zweitens, die Segnung der Untadeligkeit. Das heißt, Gott wird in seinem Leben keinen Tadel finden. Und drittens, die Segnung der Unverklagbarkeit. Es wird keinen Anklagepunkt gegen diesen erhoben, weil es nichts gibt, was man verklagen kann. Wir wissen, dass wir von dieser Welt nichts mitnehmen können. Weder unsere guten Noten, noch materiellen Besitz, noch unsere Pokale bei irgendwelchen Wettbewerben errungen. Aber doch gibt es eine Sache, die wir mitnehmen können. Dein sündiges Herz. Alles wird auf dieser Erde zurückbleiben und in Staub und Asche versinken, wirklich alles. Im neuen Himmel und auf der neuen Erde wird man dem Vergangenen nicht mehr gedenken, dort hat es keinen Platz. Aber eines nehmen wir mit, wenn wir es nicht vorher hier auf dieser Erde lassen: unsere Sünden. Unsere Sünden, für die uns Gott anklagt und uns ewig bestrafen kann und wird. Und dabei bleibt er der glückselige Gott. Wir können uns nur in diesem Leben von dieser Sünde trennen lassen. Und da gibt es nur eine Station, einen Anlaufpunkt. Und der heißt Jesus Christus. Der sagt: Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin überzeugt, dass jeder zu Gott kommt. Jeder kommt zu Gott. Aber ohne Jesus kommen Menschen zu Gott, dem Richter, und nicht dem Vater. Und der Richter wird das Urteil sprechen. Schauen wir, wie ist der Weg der Rettung? Wenn ich gerettet bin, wie soll es dann weitergehen? Ich habe mich Christus anvertraut. Ich bin heilig und unverklagbar und untadelig durch die Lebensentscheidung für Jesus geworden. Ich bin vollkommen gerettet. Ausrufezeichen. Keine gute Tat, kein aufopferndes Leben kann die Rettung noch rettender machen. Der Glaube an Christus genügt. Aber wie gehe ich nun diesen Weg der Rettung? Schauen wir uns den nächsten Vers an. Vers 23. Bleiben wir am Wort Gottes. Da heißt es: Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Es geht also hier weiter mit dem Wörtchen wenn, und dies bedeutet, dass da eine Bedingung enthalten ist. Wenn dies geschieht, dann kannst du das haben. Zuerst sehen wir einmal, wer wird denn hier angesprochen? Vers 21, euch, die ihr entfremdet wart, hat er versöhnt. Dann Vers 22, euch hat er geheiligt und so weiter. Vers 23, wenn ihr eben im Glauben bleibt, fest gegründet bleibt. Mit euch sind die Christen gemeint. Die Menschen, die tatsächlich schon die Heiligkeit und Untadeligkeit zugesprochen bekamen. Was wird nicht gesagt? Es wird hier nicht gesagt, dass sie automatisch im Glauben fest bleiben. Sehen wir das in Vers 23. Forsch selbst nach. Nun, was sagt aber der Petrusbrief, 1. Petrus Kapitel 1, Vers 5? Da heißt es, die ihr in der Kraft Gottes bewahrt werdet durch den Glauben zu dem Heil, was bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Hier wird gesagt im 1. Petrusbrief, die Kraft Gottes bewahrt euch. Klar, was sonst? Wir können nie auf unsere Kraft uns verlassen. Wer ist stärker als der Teufel von uns Menschen? Niemand. Wenn Christus uns nicht halten würde, wären wir alle nicht mehr da. 100%. Aber auch hier wird gesagt, dass der Glaube verlangt wird. Nicht automatisch. Wir werden aufgefordert zum Vertrauen, zum Glauben. Täglich, die Christen. In unserem Herzen muss ein Ja zu dem Herrn Jesus zu finden sein. Jesus rettet keine Ungläubigen in den Himmel, nur weil sie einmal ihr Leben dem Herrn Jesus anvertraut haben. Sicher, er will niemand verlieren und wird sich um die Schafe kümmern, die von der Herde weglaufen. Aber dummes Schaf, denke nicht, dass du in den Dornen nicht auch umkommen kannst. Du musst dich schon auf die Schultern des Herrn Jesus legen lassen. Denke nicht als verlorenes Sohn, dass man am Schweinetrog einfach bleiben kann. Gott wird uns ansprechen und es wird ein Ziehen zurückkommen. Aber du musst dem Ziehen auch nachgeben und nicht dem widerstehen. Denke nicht, du Rebe am Weinstock, wenn du nicht bei Jesus bleiben willst, dass du kein Feuer verspürst. Rettung gibt es nur bei Jesus. Wir haben das ewige Leben nicht ohne Jesus in der Tasche. Die Heilssicherheit hat eine Schwester und diese heißt Heilsannahme. Wer das Heil annimmt, der ist in seinem Heil sicher. Und zwar ganz und gar. Wer das Heil nicht annimmt, bei dem ist es fatal, wenn er dennoch glaubt, dass ihm nichts passiert. Das Heil ist der Herr Jesus. Wer in der Jesus-Sicherheit leben möchte, der muss auch in der Jesus-Annahme leben. Es geht hier nicht um gute Werke, sondern einfach um Glauben, um Lebensübergabe an Jesus. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Das göttliche Leben habe ich nicht ohne ihn. Weder sakramentale Handlungen, noch vielleicht ein Verständnis, dass der Glaube wie eine Schluckimpfung wirkt. Ich habe mal vor 20 Jahren Jesus mein Leben anvertraut, das wirkt bis heute. Der soll wirklich überlegen, ob das die richtige Richtung ist, ob das die Heilige Schrift so weiter sagt. Nur der gelebte Glaube, das heißt der hingegebene Glaube, ist der rettende Glaube. Das heißt nicht der sündlose Glaube. Du kannst weit von Jesus entfernt sein, aber in deinem Herzen muss dann dies wiederkommen. Herr Jesus, ich will dich. Schau, wo ich mich versteckt habe. dort in den Dornen. Komm, hol mich. Ich bin viel zu schwach zu kommen. Dieser Funke soll in deinem Herzen noch da sein, dass du betest und dass du sagst jetzt, Herr, ich kann dir auch nichts versprechen. Ich will aber nur eins. Du sollst mein Hirte bleiben. Ein Glaube, der nur Richtiges ausspricht, das heißt, der weiß, was in der Bibel steht, aber keine Beziehung zu Jesus und zu dem Vater will, ist Heuchelei, hilft nichts. Es geht nur in der Beziehung zu ihm. Versöhnung, die Gott uns schenkt, anbietet und die wir ergreifen dürfen, ruft uns in die Pflicht. Und zwar in die Pflicht, lebe, was du bist. Verlangt hier der Gekreuzigte zu viel, dass du das doch leben sollst, was du bist. Und wenn du in Sünde gefallen bist, dann bitte um Vergebung. Verlangt hier Jesus zu viel, der sein Leben ganz hingegeben hat für seine Leute. Heute am 7.11.2010 hast du gehört, dass der unbekehrte Mensch in Gottes Augen entfremdet, feindlich gesinnt und böse an Taten ist. Wo stehst du? Bist du noch auf der Seite der Feinde Gottes? Wenn du dann bekehrt bist, wie lebst du? Lebst du so, ja, dass man auch sehen kann, du lebst aus der Gnade in Verbindung mit dem Herrn? Wenn dein Herr Christus ist, dann lebe es. Zeig deine Dankbarkeit. Steh auf und tu's. Amen.